Die Radio Wissen. Update.
Vor dem Landgericht München geht es ab heute um Deutschlands teuersten Schadensfall in der Finanzkrise, um den Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate. Der deutsche Staat ist mit rund 120 Milliarden Euro für die Bank eingesprungen. Angeklagt sind der ehemalige Chef des Unternehmens und ein Ex-Finanzvorstand. Allerdings ist in der Anklage nur ein kleiner Teil davon übrig geblieben, was die Staatsanwaltschaft den Managern ursprünglich vorgeworfen hatte. Das ist ein Thema im D-Radio-Wissen-Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Zweimal Schiffbruch erlitten. Wir werden dafür kämpfen und auch erwarten, dass das der dritte Schiffbruch wird.
Der Anwalt des ehemaligen Chefs der Hypo Real Estate ist sich sicher, dass die Staatsanwaltschaft mit ihrer Anklage scheitern wird. Sie wirft Georg Funke vor, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise Geschäftsberichte geschönt zu haben. Deswegen ist auch der ehemalige HRE-Finanzvorstand Markus Fell angeklagt. Der steht dazu noch wegen Marktmanipulation vor Gericht. Funkes Anwalt weist den Vorwurf der Bilanzfälschung zurück. Nach seiner Aussage waren die Geschäftsberichte von Fachleuten gemacht und auch abgenommen.
Es gibt keine einzige Zeugenaussage, nicht in Spur einer Andeutung, dass irgendwo eine Anweisung bestanden hätte, die Zahlen zu schönen oder irgendetwas schöner darzustellen, als es war.
Die Staatsanwaltschaft sieht die Sache anders. Sie sagt, dass die beiden Angeklagten schon lange vor den umstrittenen Geschäftsberichten von Geldproblemen bei der Hypo Real Estate wussten. Mitarbeiter und Wirtschaftsprüfer sollen Alarm geschlagen haben. Der Finanzchef dagegen hatte die Lage der Bank angeblich noch wenige Tage vor der Rettung schöngeredet. Die Hypo Real Estate war noch auf Einkaufstour gegangen, als die Finanzkrise schon angefangen hatte. Sie übernahm den Immobilienfinanzierer DEPFA aus Irland. Der wiederum hatte einen großen Teil seiner Geschäfte in den USA gemacht, dort, wo die Finanzkrise ins Rollen gekommen war, weil Immobilienkredite in sich zusammenklappten. Die Probleme von DEPFA waren damit auch die Probleme der Hypo Real Estate. An einem Sonntag Ende September 2008 war es dann soweit. Die Hypo Real Estate stand vor dem Abgrund. Es gab Rettungsgespräche, die waren hektisch, übers Telefon, zwischen der Hypo Real Estate in München, der Bundesregierung in Berlin und Banken in Frankfurt. Finanzminister war damals Peer Steinbrück.
Über die Managementqualitäten von Herrn Funke lasse ich mich öffentlich nicht aus. Der Mann ist erkennbar getroffen.
Das Problem, die Hypo Real Estate galt als systemrelevant. Ihre Anleihen lagen in den Depots von Pensionskassen, Fonds und Versorgungswerken. Mit einer Pleite wären sie mit einem Mal wertlos gewesen. Die SPD-Politikerin Nina Hauer saß mit im Bundestagsuntersuchungsausschuss, der die HRE-Krise aufgearbeitet hat.
Wenn die Börse Tokio geöffnet hätte um 1 nach Mitternacht und dann die HRE weg gewesen wäre vom Finanzmarkt, hätte kein deutsches Kreditinstitut mehr gestanden.
Die Hypo Real Estate wurde mit Milliardenhilfen aus der Staatskasse aufgefangen. Dazu kamen noch rund 120 Milliarden Euro, für die der Staat die Sicherheiten übernahm. Später wurde die HRE mithilfe eines Notgesetzes verstaatlicht und zerschlagen. Seit dem Jahr 2010 wird ein großer Teil der ehemaligen Bank von einer bundeseigenen Gesellschaft abgewickelt, einer Bad Bank. Für die tragen die Steuerzahler bis heute das Risiko. Die Bad Bank sitzt weiter auf einem Schuldenberg. HRE-Chef Georg Funke stand wegen seiner Entscheidungen unter anderem als Gierbanker in den Schlagzeilen. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft gegen ihn auch wegen Untreue ermittelt. Von diesem Vorwurf ist in der Anklage allerdings nichts übrig geblieben. Nach Worten der Gerichtssprecherin geht es jetzt um Bilanzfälschung.
Tatsächlich wirft die Anklage Ihnen vor, dass Sie vorsätzlich hier falsche Angaben gemacht haben, dass Sie also wussten, dass die finanzielle Lage der HRE-Gruppe deutlich schlechter war, als das im Geschäftsbericht 2007 und im zweiten Quartalsbericht 2008 zum Ausdruck kam.
Funkes Anwalt glaubt, dass sich auch dieser Vorwurf erledigen wird.
Die meisten Prozessgegenstände haben sich schon erledigt, im langen Vorverfahren weggeschmolzen wie ein Eisberg im Klimawandel.
Funke selbst will sich morgen vor Gericht erklären und damit nach eigenen Worten seine Unschuld beweisen. Im Fall eines Schuldspruchs könnten ihm und seinem Mitangeklagten Haftstrafen drohen und möglicherweise weitere Klagen von ehemaligen Aktionären der Hypo Real Estate. Denn auch sie hatten wegen der Krise der Hypo Real Estate viel Geld verloren.
Was sonst noch wichtig war?
Das FBI ermittelt, ob es im US-Wahlkampf möglicherweise Absprachen zwischen dem Team von Präsident Donald Trump und Russland gab. Der Chef der Behörde hat sich in einer Anhörung Erklärung vor dem US-Kongress geäußert. Das FBI geht dem Verdacht nach, dass Russland sich in die US-Wahl eingemischt haben könnte, unter anderem mit Hackerangriffen. Dabei geht es auch um die Frage, ob Leute aus dem Trump-Team sich in irgendeiner Form mit Russland koordiniert haben. Trump hat vor Beginn der Anhörung noch einmal bestritten, dass sein Team sich mit russischen Stellen abgesprochen hat. Zu einem anderen Thema kam vom FBI-Chef ein klares Nein. Nach seiner Aussage hat das FBI keinerlei Belege dafür, dass Trump durch seinen Vorgänger Barack Obama abgehört wurde.
Theresa May will trigger Article 50 a week on Wednesday, starting the formal process of Britain leaving the European Union.
Der Brexit geht los. Die britische Premierministerin Theresa May hat für nächste Woche Mittwoch angekündigt, den EU-Austritt des Landes zu beantragen. Damit läuft ab dann die Zeit. 2 Jahre haben Großbritannien und die EU dann Zeit, ein Abkommen über ihre Scheidung zu verhandeln. Kommt das nicht zustande, wäre Großbritannien trotzdem raus. In Zweifel dann, ohne dass der EU-Austritt geregelt wäre. Der Brexit wäre also spätestens im März 2019. Wenn der Austrittsantrag der Briten nächsten Mittwoch eingeht, ist als erstes EU-Ratspräsident Donald Tusk gefragt. Er hat angekündigt, danach innerhalb von 2 Tagen Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen vorzulegen. Erwartet wird allerdings, dass die Gespräche nicht vor Juni losgehen. Großbritanniens Premierministerin strebt das an, was ein harter Brexit genannt wird. Sie will, dass das Land auch den gemeinsamen Markt verlässt. Dort handeln nicht nur die EU-Staaten, sondern zum Beispiel auch Norwegen und die Schweiz mit. Die Bundesregierung will neu regeln, wie sich Unternehmen im Netz verhalten dürfen. Wirtschaftsministerin Brigitte Tsipras hat auf der Computermesse CeBIT erklärt, wie sie sich das vorstellt, in einem Weißbuch Digitale Plattformen. Für digitale Unternehmen sollen dabei Regeln gelten wie in der analogen Welt. Als Beispiel nannte sie WhatsApp. Der Messenger soll sich in Zukunft nicht mehr auf kalifornische Datenschutzregeln berufen dürfen, wenn er seinen Dienst in Europa anbietet. Außerdem sollen nach dem Willen der Bundesregierung seitenlange AGBs verschwinden. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen im Netz sollen in Zukunft nur noch eine Seite lang sein. Darauf sollen die Unternehmen auch erklären, welche Daten eines Kunden sie nutzen und wie sie diese zu Geld machen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz ein Thema ist heute unter anderem der Brexit, den Großbritannien nächste Woche Mittwoch bei der EU beantragen will. Scratchpatch schreibt bei tagesschau.de: Ich bin sehr gespannt auf diesen Moment. Theresa May hat ja schon klar gemacht, dass sie die eiserne Lady abgeben will und keinen Millimeter entgegenkommt. Dann muss sie sich aber auch nicht wundern, wenn die EU hoffentlich die Interessen ihrer Bürger ebenso knochenhart vertritt. Pflasterstein sieht es ironisch. Schade, das eigentlich bessere Abgabedatum 1.4.2017 fällt leider auf einen Sonnabend und da ist in Brüssel niemand mehr da, um den Brief entgegenzunehmen. Bei Spiegel Online kommentiert Spontanistin: Reisende soll man nicht aufhalten. Und so können dann die Briten endlich wieder ihre glorreichen und bewährten britischen Standards einführen, das metrische System wieder abschaffen etc. Den Linksverkehr haben sie ja ohnehin als große Kulturleistung verbissen verteidigt. Es passt halt nicht zusammen, was nicht zusammengehört. Und Peter Pexter ist bei Zeit Online überzeugt, das Gezerre wird aber weitergehen, weitere 2 Jahre lang.
Was noch wichtig wird.
In Frankreich gibt es heute Abend die erste Fernsehdebatte zwischen den wichtigsten Kandidaten der Präsidentenwahl. Zu dem Schlagabtausch treten die 5 aussichtsreichsten Bewerber an. Darunter sind der ehemalige Wirtschaftsminister Emmanuel Macron, der konservative François Fillon und die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Für Frankreich ist es eine Premiere. So eine TV-Debatte gab es vor der ersten Runde der Wahl noch nie. Bis zum Wahltermin am 23. April soll es noch weitere Fernsehdebatten geben. Die Stichwahl ist am 7. Mai. Erwartet wird, dass darin Macron gegen Le Pen antreten wird.
Und sonst in der Welt?
Rote Sterne sind verdächtig, das findet die ungarische Regierung. Sie vermutet hinter diesem Symbol den Hinweis auf den Sowjetkommunismus. Deshalb droht der niederländischen Brauerei Heineken ein Verbot ihres Markenzeichens in Ungarn. Gerade diskutiert das Parlament in Budapest ein entsprechendes Gesetz. Es will alle totalitären Symbole verbieten, also etwa auch das Hakenkreuz aus dem Nationalsozialismus oder Hammer und Sichel als Zeichen des Kommunismus. Firmen, die mit solchen Zeichen werben, müssen demnach mit Geldstrafen von umgerechnet bis zu 6,5 Millionen Euro rechnen. Die Heineken-Brauerei wollte sich bislang zu dem Gesetz nicht äußern. Das Unternehmen wirbt seit den 30er Jahren mit dem Roten Stern. Sie pumpen ihre Muttermilch ab, um sie jungen Familien in den USA zu verkaufen. In Kambodscha ist das ein Geschäft, mit dem sich meist ärmere Mütter ein Zubrot verdienen können. Es läuft über die US-Firma Ambrosia Labs. Die Ausfuhr der Muttermilch wurde jetzt von der Zollbehörde in Kambodscha gestoppt. Grund sind fehlende Genehmigungen des Gesundheitsministeriums. Die seien erforderlich für alle Produkte, die mit menschlichen Organen zu tun hätten, hieß es. Außerdem kündigte der Zoll an, dass es bald eine Richtlinie für den Export von Muttermilch geben werde. In den USA wird sie von Müttern gekauft, die selbst nicht genug Milch haben oder aus anderen Gründen zufüttern müssen. Nach dem Abpumpen in Kambodscha wird die Milch eingefroren und erst in den USA pasteurisiert, also durch Erhitzen keimfrei gemacht. Das Geschäft mit der Muttermilch ist nicht neu. Amme ist einer der ältesten Berufe der Menschheit. Auch in Deutschland gibt es noch Milchbanken. Allerdings ist die Einfuhr von Muttermilch aus dem Ausland umstritten, aus ethischen und hygienischen Gründen. Wer in Peking aufs Klo will, muss vorher durch die Gesichtserkennung. Zumindest wenn er Klopapier will und sich eine ganz bestimmte öffentliche Toilette ausgesucht hat. Und zwar eine der meistbenutzten der Stadt, in der Nähe der Touristenattraktion Himmelstempel. Darüber schreibt der Guardian. Laut dem Bericht ist auf den Toiletten ständig Klopapier geklaut worden. Die Videokameras sollen das jetzt verhindern. Wer zu oft kommt, darf nicht mehr rein. Und zwischen zwei Klogängen müssen auf jeden Fall 9 Minuten liegen. Ansonsten gibt's kein Klopapier. Der Guardian berichtet auch von Kritik. Besucher mussten wegen der Videoüberwachung zu lange warten. Einige fühlten sich in ihrer Privatsphäre beeinträchtigt und zwischendurch setzte das System komplett aus. Stadtmitarbeiter mussten dann das Klopapier per Hand ausgeben, wird berichtet.
Wissensnachrichten.
Wo leben die glücklichsten Menschen der Welt? In welchem Land? Das steht im World Happiness Report der Vereinten Nationen. In den vergangenen Jahren war die Antwort fast immer Dänemark, aber in diesem Jahr nicht, da ist es Norwegen. Klaus Janssen aus der Wissensredaktion, war es ein enges Rennen?
Ja, also die Plätze 1 bis 4, die liegen super dicht beieinander, da hat sich schnell mal was verschoben. Genauso hätte auch Island oder die Schweiz vorne landen können oder halt wieder Dänemark. Auch noch in den Top 10 sind Finnland, die Niederlande, Kanada oder auch Neuseeland.
Wo stehen wir?
Wir sind auf Platz 16, genauso wie im letzten Jahr, also Stagnation des Glücks, wenn man so will. Eine gute Stagnation, aber vor ein paar Jahren lagen wir auch schon mal deutlich weiter hinten auf Platz 30.
Wie haben denn die Forscher Glück gemessen? Wie geht das? Und dann auch noch Glück eines ganzen Landes?
Ja, das ist schwierig und da gibt es sicherlich auch mehr als eine Methode, um das zu machen. Aber beim World Happiness Report, da haben die Forscher sich vor allem auf 6 Kriterien gestützt. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, deine Lebenserwartung, welche soziale Unterstützung du hast, wie frei du leben kannst, Großzügigkeit, das war an der Spendenbereitschaft im Land gemessen worden und möglichst wenig Korruption in Regierung und Wirtschaft. Also eine Kombination aus Länderdaten, die in Statistiken rumliegen und Umfragen, die weltweit durchgeführt werden. Und daraus haben die Wissenschaftler dann die Rangfolge berechnet.
Das klingt für mich aber irgendwie unpersönlich alles.
Ja, klar ist das unpersönlich, aber es ging ja sozusagen um die Rahmenbedingungen, die dein persönliches Glück erst ermöglichen sollen. Also wenn du genaue Ergebnisse willst, dann müsstest du bei jedem Menschen weltweit untersuchen, wie oft er wie viele Glückshormone ausschüttet und was das mit ihm macht. Das wäre ein bisschen schwierig, sag ich mal. Deshalb kann der World Happiness Report natürlich nur eine Annäherung daran sein, also wie zufrieden die Menschen in bestimmten Ländern im Schnitt sind. Aber immerhin, das sagt schon mal ein bisschen was aus.
Dann schauen wir mal auf etwas, was viele Kinder glücklich macht. Auf die Sesamstraße. Da gibt es jetzt eine neue Bewohnerin. Julia heißt die. Wer ist das?
Das ist eine Puppe, die in der US-Sesamstraße ab April eine größere Rolle bekommt. Und das Besondere daran ist, dass es die erste autistische Figur dieser Kindersendung ist.
Also eine autistische Puppe. Was genau macht die anders als jetzt das Krümelmonster oder Tiffy zum Beispiel?
Ja, das hat die Drehbuchautorin Christine Ferraro auch lange nicht gewusst. Sie hat drüber nachgedacht, weil die Krankheit halt so viele verschiedene Formen annehmen kann. Deshalb haben die Produzenten mit mehreren Autismusorganisationen zusammengearbeitet. Zum Beispiel ignoriert Julia jetzt einige Figuren beim ersten Treffen oder sie springt aufgeregt auf und ab, wenn die anderen Fangen spielen.
Ist Autismus denn so ein großes Problem, dass es jetzt schon ein Sesamstraßenthema wird?
Also laut der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC ist heute 1 von 68 Kindern in den USA von einer autistischen Störung betroffen. Da kann es nicht schaden, wenn Kinder da früh von erfahren.
Dann gucken wir zum Schluss noch nach Großbritannien. Da ist Doping ein großes Problem, sagt eine Umfrage.
Ja, und dabei ging es nicht mal um die Profis, sondern um Amateursportler. Eine BBC-Studie hat es in Sportvereinen nachgefragt. Fast die Hälfte der 1000 Umfrageteilnehmer ist der Ansicht, leistungssteigernde Mittel seien leicht erhältlich. Mehr als ein Drittel sagt, dass sie persönlich jemanden kennen, der leistungssteigernde Mittel nimmt. Und 8% sagen, sie hätten selbst schon mal Steroide genommen. Nicht nur, weil sie ihre Leistung steigern wollten, sondern auch zum Beispiel, um Schmerzen loszuwerden.
Und es geht nur um die Amateure. Gilt das denn auch für alle Sportarten da?
Ja, also die Leiterin der britischen Anti-Doping-Behörde, Nicole Sapstead, sagt, dass es wohl keine Sportart gibt, die im Amateurbereich kein Dopingproblem hat. Sie hat die Ergebnisse der Studie als alarmierend bezeichnet und sie glaubt, dass da noch viel Aufklärungsarbeit nötig ist, um zu vermitteln, wie gefährlich Doping auch sein kann.
Der Glücksindex, die Autismuspuppe und die Amateur-Doper. Vielen Dank, Klaus Jansen war das aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Im Norden ist es weiter regnerisch. In der Nacht kommt der Regen auch im Westen an. Nur der Süden Deutschlands bleibt trocken. Allerdings kann es dort sehr neblig werden. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 4 Grad. Morgen darf sich der Süden wieder über Sonne freuen. Der Rest Deutschlands liegt unter Wolken. Das Ganze bei 8 bis 16 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.